Maxime, du. Du sollst dein Erleben schleifen, wie man den Diamanten schleift, in seinem eigenen Staube. Nimm dein Leben, wie es ist, denke nicht, so könnt es sein, fluche keinem deiner Tage, was du tragen musst, ertrage. Alles, was dir je begegnet, segne, und du wirst gesegnet. Erst wenn du die aufwärts ziehende Kraft des Göttlichen meditierend in dir empfindest, wirst du auch die ewige Liebe in dir erkennen, durch die du alles, was zu deiner geistigen Rettung dient, vollbringen kannst. Dann erst wirst du jene unvergleichliche Kraft, die alle Kräfte meistert, auch selbst gebrauchen lernen, die Liebe, losgelöst von jedem Gegenstand der Liebe. Auch in dem Streben, seine eigene Tiefe zu ergründen, muss man sich bemeistern lernen, damit man nicht versucht wird, Tiefen auszuloten, die grundlos sind, und dort das Leben störe, wo es erst nach Formung drängt, die nur in steter Ruhe sich gestalten kann. Lasse alles Werk aus deiner Wohnstadt draußen, von dem du nicht willst, dass es von Einfluss auf deiner Seele Formung sei. Ein jedes Ding, das du zu gebrauchen liebst, kann dir zum Träger und Verstärker deiner Willenskräfte werden, und du vermagst es dann, in Stunden, die dich nicht auf deiner Höhe finden, die Kräfte auszulösen aus dem selbstgeschaffenen Bewahrer, die du zu solchen Stunden brauchst. Vorzüglich aber eignen sich die Dinge hoher Schönheit als Bewahrer. Was schon sein eigenes Dasein hoher Formkraft dankt, wird dir am besten eigene geformte Kraft in sich erhalten. Umgib dich mit solchen Dingen, die du täglich neu in hohen Stunden erfüllen magst, mit jener Art geformter Willenskraft, die dir vonnöten ist in Stunden deiner Schwäche. Trage solche Dinge immer bei dir, wohin du dich auch begibst. Du lernst allmählich, dass du dich selbst stimmen kannst und alles, Nahrung, Kleidung, Aufenthaltsort, Einsamkeit und Gesellschaft, kann mit der Zeit dir Stimmgabel werden. Auch wenn du bestimmt bist in dir selbst, so dass nichts Äußeres dich mehr bestimmen kann, so wirst du dennoch nicht erstarren müssen. Heute kann eine Entscheidung dein Ja verdienen, die du morgen durch dein Nein beantworten musst. Die leiseste Empfindung musst du kontrollieren lernen, musst sie wägen und im selben Augenblick von dir weisen, indem du fühlst, dass sich in ihr bereits Versuchung zu verbergen trachtet. Es ist nicht nötig und nicht einmal gut, dass man aller Orten von dir weiß, als einem, der den Weg zum Geiste beschritten hat. Es ist geradezu ein Kennzeichen derer, die im Geiste erweckt und lebendig wurden, dass sie sich durch keinerlei Absonderlichkeiten im Auftreten und in der Lebensweise von ihren Zeit- und Landesgenossen unterscheiden. Nichts ist törichter, als einen Zustand zu bejammern und durch stete Klagen unerträglich zu gestalten, den man durch eigenes Tun nicht ändern kann. Solange du noch grübelst in dir selbst, um deines Leides letzten Sinn zu ergründen, gräbst du nur deiner Kraft des Widerstandes eine Grube. Der Sinn deines Leides ist nicht zu ergraben, denn wahrlich nicht eher hat dein Leid einen Sinn, als bis du selbst ihm einen gibst. Betrachte ein Missgeschick, das dir begegnet, nicht anders als wie ein Gewitter, das dich auf einem Ausflug überraschte, und du kannst sicher sein, dass dir stets seltener und seltener ein Missgeschick begegnen wird. Dein Leid mag dir groß erscheinen, über alles Maß. Doch sollst du selbst deine Größe nicht von deinem Leide erborgen. Du sollst deinem Leide keinen Altar errichten in dir selbst. Du selbst bist das Bleibende, dein Leid aber ist vergänglich, und es ist Lüge, wenn es dich betören will, an seine Dauer zu glauben. Herr sein heißt nicht, auf die Dienste seines Dieners zu verzichten. Ich rate dir, sei wachsam und schenke der Lüge des Leides keinen Glauben. Ich sage nicht, dass im Erleben des Leides keiner gefördert werden könne. Allein, es ist mitnichten das Leid, das ihn fördert, sondern des Menschen Erlebniseinstellung, die auch noch im Leide offenbaren kann, was wahren Wertes ist in ihm. Du selbst allein entscheidest, was aus dem Samen des Leides dir ersprießen soll. Im Leide offenbart sich erst, leider, für viele etwas von ihrer Tiefe, denn in der Freude, die wahrlich zu gleicher Tiefe leiten kann, begnügt man sich schon mit dem Wenigen, das die Oberfläche geben mag. Kein Unglück in dieser Welt des reichlichen Unglücks ist so groß, dass es dauernd dem Glück den Weg versperren könnte. Mit jedem Fünklein Glück aber, das du in deinem Bewusstsein als Glück empfindest, bringst du eine der abertausend kleinen Unglücksquellen auf dieser Erde zum Versiegen. Und wenn du erst wirklich dein Glück dir geschaffen haben wirst, dann hast du für immer die Menschheit von einem der großen Moraste des Unglücks befreit, die durch die Unbedachtsamkeit und Unbelehrbarkeit von Jahrtausenden entstanden sind und nur durch die Sonnen selbst geschaffenen Glückes einzelner ausgetrocknet werden können. Man hat kein Recht auf Glück, wohl aber hat ein jeder Mensch die Pflicht, sein Glück zu schaffen. Nirgends wird man wahres Glück auf Erden finden, es sei denn, dass es einer sich geschaffen hätte. Von Morgen bis zum Abend darf kein Geschehnis, und sei es auch noch so unbedeutend, an dir vorüberziehen, aus dem du nicht irgendein noch so kleines Glück dir herauszuholen weißt. Du hast als Teil und Mittelpunkt des Menschheitsganzen stets ein Recht, nach allem Reichtum hinzustreben, den dir diese Erde bieten kann. Du hast ein Recht zu allem Reichtum. Willst du aber zu irgendeiner noch so bescheidenen Stufe des Reichtums kommen, so wirst du dich bequemen müssen, Äquivalente dafür zu geben. Es steht dir jederzeit frei, zu erringen, was du erringen kannst, und du kannst erringen, was du wahrhaft erringen willst. Der Reichtum, über den die Erde verfügt, ist so unermesslich groß, dass jederzeit auch für dich der ungeheuerlichste Reichtum verfügbar bleibt. Deine Wünsche werden nur etwas erreichen, wenn es ihnen gelingen sollte, etwa deinen Willen in ihrem Sinne zu überreden. Willst du den dir erreichbaren Reichtum schaffen, dann hüte dich vor dem Neid. Wenn du reich werden willst, dann hüte dich in kleinlicher Weise zu sparen. Wehe einer Menschheit, die den Reichtum nicht mehr mit Ehrfurcht achten kann. Wehe einer Menschheit, die vor der Armut nicht mehr in Ehrerbietung sich neigt. Die werden nie die Kraft verlieren, neues Glück zu schaffen, auf die in ihrer Jugend einst die Kraft von Eltern überströmte, die da selbst das Glück zu schaffen mussten. War Fröhlichsein früher dir gleichbedeutend mit Sünde, so lerne nun erkennen, dass ungetrübte Heiterkeit mit jener Torheit, die man Sünde nennt, auf ewig unvereinbar ist. Siehe, o Suchender, der du nach Harmonie in deiner Seele strebst und dich dem Geiste in dir selbst vereinen willst, ich werde dich nicht eher ernst nehmen können, bevor ich weiß, dass du lachen kannst. Wahrlich, keine Reue wird dich so aus der Sünde reißen, wie dein freies Lachen über dein törichtes Tun. Je mehr du lachen lernst, desto freier wirst du werden. Niemals betrügt sich der Mensch so sehr, als wenn er davon meint, die rechte Freude müsse hemmungslos sich wie ein Wildbach ergießen können. Vergiss dich selber nicht in deiner Freude. Du wirst deine Freude verhundertfältigen können, wenn du es verstehst, sie zu formen nach deiner Artung Maßgerechtigkeit. Gott lieben heißt, alle Mühsal und allen Schmerz der Erde so lieben, so willig hinnehmen, als habe man das alles gerade so gewollt und erstrebt, wie es in unser Leben tritt. Gott lieben heißt, die Erde lieben und alles, was auf ihr lebt, so wie es ist, mag es unseren Wünschen auch zuwider sein. Gott lieben heißt, sich selbst lieben und sich zuliebe alle Beschwernis freudig auf sich nehmen, die uns zu tragen gegeben wird, auf dem langen und beschwerlichen Wege, der aus Irrung und Verwirrung zuletzt zu uns selber führt, so wie wir ewig sind in Gott. Bewusstsein lebt in euch vom Innersten bis zum Äußersten eures Körpers, ja selbst in jeder seiner Zellen, allein es ist noch nicht vereint mit eurem Selbstbewusstsein. Zwar hat es zu jeder Zeit auch Menschen gegeben, die ihrer Geistigkeit bewusst zu hohen Stufen vorgedrungen waren, ohne des Tieres sichere Eigner zu sein, allein kein einziger aus ihnen erlebte während dieses Erdenlebens in seinem Allerinnersten seinen lebendigen Gott. Ihr selber seid Tempel des Geistes, und in jedem Glied an euch, wie in jedem inneren Organ, steht ihm ein heiliger Schrein auf unsichtbarem Altar. Alles, was du über dir wähnst, trägst du in dir selbst. die Errichter der alten hohen Kulte wussten, dass wer Gott sieht, sterben muss, und schufen daher Wahrheitsbilder der Wirklichkeit für alle, die ihren lebendigen Gott in sich selbst zu finden hofften, wo er nicht gesehen, wohl aber in jedem Atom der Seele, in jeder Zelle des Körpers empfunden werden kann, Segen, Kraft und Erleuchtung spendend. Dein Bewusstsein ist zwar nicht Schöpfer der Wirklichkeit, denn es ist selbst ein Teil dieser Wirklichkeit, ist selbst eine der verborgenen geistigen Urseinskräfte, aber es ist im Diesseits wie im Jenseits Schöpfer der Erscheinungsform, die sich hier wie dort aufbaut auf der Auswirkung der gleichen Kräfte. Noch bist du nicht, denn was du dein Dasein nennst, ist nicht wahres, seiner selbstbewusstes Sein. Noch möchtest du nur erwachen, allein, du willst noch deine Träume weiterträumen. Ich rate dir, fasse noch heute den festen Willen, dich nicht länger dem gemeinsamen Schlafe deiner Schlaf- und Traumgenossen hinzugeben. Ihr seid Könige, die ihr Reich nicht kennen. In euch selbst ist dieses Reich, das eure Augen stets vergeblich zu erspähen suchen, wenn ihr es außen sucht. Noch weiß keiner aus euch, wer er ist. Noch ahnst du nicht, dass du mit Macht begaben kannst, und dass gerade darin deine Macht besteht, dass über Mächte du gebieten kannst, die weitaus mächtiger sind als du. So tief du auch gefallen bist, sind doch jene Kräfte, aus denen sich von ihrer chaotischen Wirkungsform bis zu ihrer höchsten Darstellungsart, unablässig die Gottheit selbst gestaltet, in einer sehr hohen Wirkungsform in dir am Werke. Der Weg zum wesenhaften Geiste ist im Grunde so einfach, dass du gut tun wirst, dich selbst in deinem ganzen Denken und Empfinden zu vereinfachen. Du lästerst deinen lebendigen Gott, ob du nun den Gott deiner Träume glaubst oder ob du ihn träumend leugnest. Dein Glaube ist das Modell, nach dem das flüssige Erz deines Schicksals sich formt. Pflege in dir selbst das gläubige Vertrauen und meide die zersetzenden Gedanken, die dich immer wieder in Furcht bannen wollen, so als ob das Finden dir nicht beschieden sei. Lerne erkennen, dass es Lästerung ist, wenn solcher Furcht du dich ergibst. Ein jeder Erdenmensch, wer es auch sei, kann leuchtend werden im geistigen Licht, in ewiger Freiheit, auch wenn er das Licht empfängt, wie ein Planet, der eine Sonne umkreist. Ohne jegliche Führung, ohne jede Hilfe geistig Erwachter, kann jeder Mensch ein geistiges Licht in sich gewahren, das Bild eines flammenden Sterns. Viele sprachen in trunkener Rede von der Wiedergeburt, von der innigen Freundschaft ihrer Seele mit Gott, von der geistigen Hochzeit mit dem himmlischen Bräutigam. Viele glaubten das Werk getan und das Nirvana erreicht und hatten doch nur in sich das Bild des flammenden Sterns gesehen, der erst zu ewigem Leuchten die Kraft empfangen muss, die nur das Urwort geben kann und die keiner je erlangt, der nicht den Weg beschreiten mag, den das Urwort selbst dem gefallenen Sohn des Geistes bereiten musste, damit es erneut für ihn erreichbar werde. Dass man dich lehrte, jenen hohen Leuchtenden, den wir den großen Liebenden nennen, als sündelosen Gott und aller Fähigkeit zur Schuld entrückt zu werden, das hat dein Urteil tief umnachtet und dich dann weit zurückgeschleudert in ein Reich der Ohnmacht und Erbärmlichkeit, in dem dich jene gern halten möchten, die nur so sich ihrer Macht erfreuen können, deiner Seele auferlegter Sklavenarmut, als die Herren ihres Schicksals zu erscheinen. Auch ein geistiger Meister kann, soweit sein irdisches in Frage kommt, noch fallen, aber auch er nur kann als Irdischer die einzige Sünde begehen, für die es keine Vergebung gibt, die Sünde gegen den Heiligen Geist, die in seinem Falle widerstrebendes, überhebliches Ignorieren dessen in ihm ist, was durch ihn sich offenbaren will. Er verschwindet dann aus der geistigen Welt lautlos, wie ein erloschener Stern versinkt im Weltraum. Gewiss kann das Ewige eines solchen Verbrechers im Geistigen niemals mit seinem geistigen Selbstmord vernichtet werden, aber sein Individualbewusstsein löst sich in Jahrtausende dauerndem Zersetzungsprozess allmählich auf im allgemeinen planetarischen Bewusstsein. Er ist Luzifer, der gestürzte Leuchter, der vor dem Throne des Ewigen stand. Und es ist wahrlich keine Erfindung herrschsüchtiger Priester, dass es, solange die Erde Menschen tragen wird, eine Hölle gibt, dass dieser Planet umgeben ist von einem Heer von Teufeln, die nichts anderes sind als gefallene Gottessöhne, die nach ihrem Fall nicht Ruhe finden können, bis der Abgrund des Chaos den letzten Funken ihres Bewusstseins verschlingt. Erst wenn du in dir eine solche Stille geschaffen hast, dass es dir töricht erscheint, danach zu fragen, wann dir die Erleuchtung werden wird, bist du wahrhaftig der Erfüllung nahe. Es muss dir völlig nebensächlich werden, wann du auf dieser Erde die höchste Erkenntnis erlangen wirst. Gehe selbst deinen eigenen Weg, aber lasse auch jeden anderen seinen eigenen Weg durchwandern, auch wenn seine Ziele ferne hinter dir liegen. Du weißt nicht, wann eines anderen Stunde kommt, und du hast kein Recht, ihn vor seiner Stunde im Schlafe zu stören. Kein anderer kann sich in aller Ewigkeit in deiner Geistesform vollenden. Es ist in dir selbst beschlossen von aller Ewigkeit her, in welcher Färbung das Licht dir Segen bringen kann. Solange du noch nach der Art der anderen in dir das Licht erlangen möchtest, wehrst du nur dem Lichte, dich in deiner Art und Färbung zu erreichen. Gar sehr haben jene sich an dir versündigt, die dir den Weg zum Lichte als einen Weg der steten Entsagung und des Verzichtes beschrieben haben und so deinen Willen schreckgelähmt an die Erde bannten. Nicht alle wissen, dass sie täuschen, und mancher glaubt, er sei der Wahrheit Diener. Jedoch gebar die Zeit in diesen Tagen der Entwertung aller Werte allzu viele, die kein Gewissen mehr zu hindern weiß, wo ihres Wähnens Wahn sie erfasste, so daß sie Tausende durch ihre Lehre ins Verderben ziehen, berauscht durch ihre Macht, die Seelen zu verwirren, und Eitelkeit umnebelt durch die Zahl der Hörigen, die ihren Fahnen folgen. Willst du die dir allein bestimmte Vollendung in dir finden, so wisse, dass du nur in der Vereinigung mit deinem Gott Vollendung in dir selber finden kannst. Bist du willig und bereitet, Hilfe zu empfangen, so wird sie dir auf deinem Wege werden, ohne Ruf und Bitte. Nicht der Willkür des Helfers ist diese Hilfe anvertraut. Es hat keine Zeit gegeben, in der helfende, wirkende Brüder im irdischen Leibe nicht vorhanden gewesen wären. Es kostet wenig Scharfsinn nur, die falschen Propheten, die auf den Märkten schreien und doch so kläglich weniges zu sagen haben, von den stillen Wirkenden, den Brüdern der Leuchtenden des Urlichts zu unterscheiden. Zauberkünste galten noch jederzeit mehr als die segensreichsten Lehren wirklich berufener Helfer. Macht euch keine Vorstellung von der Gestalt und Art des Menschen, in der euer geistiger Lehrer hier auf Erden leben mag, und wenn ihr einen Menschen kennt, von dem ihr wisst, er ist ein Geistgeeinter, so hütet euch nun also gleich zu glauben, es müsse nur dieser euch bekannte Geistgeeinte nun auch euer geistiger Lehrer sein. Vergeblich wirst du in heiligen Büchern letzte Klarheit suchen, denn diese Bücher wurden einst nur für solche Menschen geschrieben, die letzte Klarheit längst errungen hatten. Der Mann, der den Weg betritt, wird zweifellos dem Ziele schneller näher kommen, wenn seine Haltung aktiv bleibt, stets greifend nach dem Ziel, das er erreichen will. Dem Weibe aber empfehle ich stattdessen mehr die Haltung gläubigen Verlangens, eine Haltung, die das Ziel erstrebt, jedoch nicht greifend danach fasst, vielmehr passiv sich zu ihm leiten lässt. Die Frau kann als Somnambule, als Seherin geboren sein, aber niemals kann aus ihr eine Initiierte werden. Ihre geistig höchste Stufe erreicht die Frau ausnahmslos erst in nachirdischen Zuständen durch ihre Verschmelzung, ihre Einswerdung mit einem männlich-polaren, in Göttlichkeit verklärten Menschengeiste, der sie in sich selbst in geheimnisvoller Vereinung wie in einem Tabernakel geborgen, in Liebe eingehüllt, durch die Unendlichkeit der Sphären trägt. Das Weib der Erde würde vergeblich suchen, um etwa hier auf Erden einen der Meister kosmischen Erkennens zu finden, damit er ihm schon während des Erdenlebens Eingang in die Welt des Geistes verschaffe. Erst wenn das Weib der Erde wieder frei von dem voreinst erstrebten Erdenkörper wurde, nach einem Erdenleben, das darauf gerichtet war, das Sein im Geiste später wieder zu erreichen, in geistiger Gestaltung und mit wohlgeeinten Seelenkräften, erfüllt von seinem lebendigen Gott, erst dann darf es erwarten, dass ihm ein Meister nahen kann in geistiger Gestaltung, der ihm zurückerstattet, was es einstmals als weiblicher Pol des Geistmenschen dort zurücklassen musste, wo die Paralysierung seiner Kraft erfolgte durch die Verkehrung seiner Strebensrichtung.